Meine Damen und Herren, das war sehr interessant. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Tagung mir überlegt, man kann eigentlich nicht eine Veranstaltung über Humor und Comedy machen, auf der Ebene einer reinen, sehr distanzierten und humorlosen Reflexion. Und ich glaube, wir haben auf diese Art und Weise doch einen Einstieg gefunden, der amüsant war und uns aber auch die Gelegenheit gegeben hat, reflektiert über das Unterhaltsame nachzudenken. Wir kommen nun zu einem weiteren Thema, ein Thema, was uns in der harten Arbeit des Jugendschutzes ständig wieder beschäftigt, nämlich die Frage, ist das, was wir komisch finden oder wie Herr Hermanns ja gerade schon klar gemacht hat, was Gruppen unter uns komisch finden, ist das etwas, was Kinder verstehen? Ist es etwas, was Kindern hilft, sich zu distanzieren von ganz bestimmten Aussagen, die sie sonst vielleicht mitnehmen würden? Und eines der wesentlichen Themen, die wir im Jugendschutz haben, ist die Frage der Ironie. Wann können oder können überhaupt Kinder Ironie verstehen? Das heißt, dass man etwas sagt und es anders meint. Die Frage ist, und das ist natürlich das, was wir gerade gleich von unserer Referentin hören werden, ist das eine Frage der Entwicklung, das heißt der altersspezifischen Entwicklung, oder ist es eine Frage auch der Übung? Meine Tochter Lilly, die wahrscheinlich die meisten Prüfer von Ihnen zumindest vom Namen her kennen, mit der habe ich dies und das schon probiert und da stellt sich doch immer wieder fest, also man geht ja normalerweise, gehen wir davon aus, dass etwa so mit 10, 11, 12 Jahren Ironie verstanden wird. Lilly verstand es am Anfang überhaupt nicht, nachdem sie 5-mal gemerkt hat, dass ich mit bestimmten Augenzwinkern und bestimmten Attitüden was anderes meine, als ich eigentlich sage, ist sie inzwischen mit so 7, 8 Jahren auch in der Lage, Ironie verstehen und vor allen Dingen ihn anzuwenden. Mich also auch manchmal mit bestimmten Dingen einfach mit Geschichten, die völlig blödsinnig sind, hinters Licht zu führen. Ich habe natürlich am Anfang auch nicht gedacht, dass Lilly das kann, habe das ernst genommen. Also Sie sehen, es ist schon ein komplizierter Prozess und es ist sicherlich eine große Frage, die für uns Jugendschützer wichtig ist. Wie ist denn das eigentlich mit dem Humor bei Kindern? Und ich begrüße Frau Bönsch-Kauke und bin gespannt, was Sie uns da erzählen werden. Ja, also.
Funktioniert? Ja. Sonst wissen Sie gleich, wo meine Stärken liegen, ja?
In der Technik.
Ja. Also, in manche gute Situation kommt man nur durch ein Missgeschick. Und das passierte mir, als ein großes Forschungsprojekt, Aufwachsen in Deutschland, Kindheit in Deutschland, wohl dotiert, man bekam Mitarbeiterstab, aber zu Kindern, wo ich immer bei Erwachsenen gewesen war. Unter anderem habe ich vielen Spitzensportlern versucht, die Angst zu nehmen, also bin Mental Coach in unserer Schachnationalmannschaft und so weiter und so fort, habe immer mit Erwachsenen zu tun gehabt und jetzt zu Kindern, ja. Na gut, Sie können sagen, was Sie wollen. Je näher an den Kindern ran, umso weniger das Prestige und das Verdienst und so weiter. Das kann man schön färben. Na gut, also mit auf die Schulbank und als Forschungsleiterin will ich natürlich wissen, was da passiert und vor allen Dingen, ob mein Beobachtungsteam genau beobachtet und was sie beobachten sollen. Dann habe ich auch Männer und Frauen eingesetzt wegen der unterschiedlichen Blickwinkel. Da bekamen wir gleich eine ganze Menge Probleme, was spannend ist und was witzig ist und was nicht witzig ist. Und die Jungs, wie Sie eben auch vorhin gesehen haben, erobern ja sehr schnell die On-Top-Position, wie auch im Tierreich. Da geht es nicht um Fitness durch Spielen. Ich habe mich mal mit Spielintelligenz beschäftigt. Sondern es geht um die On-Top-Position. Wer hat eben das Bein auf dem Unterliegenden? Das kann man auch ideell tun. Und da geht es eigentlich beim Humor immer drum rum. Und nun haben Sie mal männliche Mitarbeiter, ja. Die finden natürlich dann bestimmte Witze spannender. Und bei den Mädchen passiert natürlich nichts. Ich werde Ihnen hoffentlich noch sagen können, wie viel da passiert, ja. Und gerade beim Humor zwischen Männern und Frauen passiert das meiste. Ja, weil da die größten Grenzen möglicherweise zu überwinden sind. Eigentlich hatte ich erst gedacht, eine Übung mit Ihnen zu machen, leuchtender Schädel, aber das kennen Sie ja aus Improvisationstheaterübungen und Sie haben ja hier schon so schön eingeleitet. Trotzdem wollte ich einen Anfangssatz stellen. Also Menschen kann man hinters Licht führen, Menschen kann man täuschen. Ein Hund täuscht sich nie. Kinder auch nicht, obwohl sie eigentlich sie spüren, wer es gut mit ihnen meint, wo sie nur vorgeführt werden sollen. Also wie ist das eigentlich und warum lassen wir uns so oft hinters Licht führen und täuschen? Oder wie Wilhelm Busch sagt, wer misstraut, sieht Raupen auch im Sauerkraut. Ja? Das ist dann die andere Seite. Wo kommt das eigentlich her? Und Naturwissenschaftler können zwar nicht beweisen, aber sie vermuten, dass die Fähigkeit zum Lachen, wobei ich Lachen ausdrücklich nicht auf Humor ist für mich nicht nur Lachen, und Lachen ist auch sehr differenziert und man kann die ganze Klaviatur und Lachen kann auch manchmal, nicht weit von Höllengelächter sein oder auch Krankheit bedeuten oder sehr tiefe innere Konflikte, sehr problematisch. Dieses Herzenslachen oder ist es tatsächlich ein echtes Lachen? Das soll 6 Millionen Jahre vor unserer Zeit entstehen. Und zwar führen das die stammeswissenschaftlichen Forscher darauf zurück, dass dann das sogenannte Gefühlsgehirn, ich wollte das gerne für Sie übersetzen, das limbische System, ich habe keine Erklärung für dieses Arztdeutsch gefunden, bemühe mich überhaupt wenig Fachausdrücke zu gebrauchen. Wir können also sicher annehmen, dass die Steine noch nicht lachen. Oder es gibt manche Forscher, die behaupten, Tiere lachen überhaupt nicht oder haben überhaupt keinen Humor. Ich glaube, da täuscht man sich. Genaue Untersuchungen bei Primaten, also Schimpansen, ich muss immer mal auf die Uhr gucken, dass ich auf die wesentlichen Punkte komme, die inszenieren Szenen, die könnten einem Bilderbuch von Wilhelm Busch entnommen sein. Also es ist wirklich fotodokumentiert worden, dass sie einen spitzen Stab nehmen, einen Huhn mit Brotkrumen anlocken und wenn es dann rankommt, dann stoßen sie ihm den spitzen Stock in die Brust. Und dann entsteht sowas wie offenes Mundgesicht, Zähne bis dahin und eine Vorform des Grinsens. Und sie amüsieren sich offensichtlich. Also die Wissenschaft wird das sicherlich noch weiter vertiefen. Ich wollte nun nicht ganz so weit gehen. Ich wollte bloß sagen, täuschen wir uns nicht. Der Sinn für Humor, der hat angelegte biologische Ordnung, dass manche Forscher sogar so weit gehen, dass sie meinen, das hilft uns, Humor hilft uns, mit Chaos fertig zu werden oder überhaupt zu überleben. Und insofern, Humorlosigkeit wäre für uns tödlich. So sind sichere naturwissenschaftliche Untersuchungen. Beim Baby, wann fängt es an? Es lächelt und 30.000 Mal haben Forscher festgestellt. Und auch blinde Kinder lächeln. Also es gibt einen angeborenen Anteil. Wie geht es nun weiter? Vielleicht spielen Sie ein bisschen mit und überlegen sich, wie das bei Ihren Kindern war. Oder nehmen sich vor, Kinder demnächst etwas mehr zu beobachten. Als wir in die Schulen kamen, waren die Kinder hochbegeistert. Endlich sollten sie gehört werden. Und sie haben uns auf der Straße umarmt. Die Forscher kommen, die Forscher kommen. Und die Eltern haben sich gewundert, dass sie uns also richtig angesprungen haben vor lauter Freude, dass jemand sie jetzt eigentlich für toll nimmt. Und ich habe gerade ein Forschungsprojekt in Nordrhein-Westfalen, soll keine Werbung sein, betreut in sehr vielen Kindergärten, Schach im Kindergarten. Sie glauben nicht, die Kindergärtnerinnen können die Kinder nicht mehr schlagen mit 3 oder 5 Jahren. Die Kinder können sogar sagen, dabei fühle ich mich gut, ich fühle mich groß. Endlich werde ich mal für voll genommen. Und so ähnlich ist das mit dem Humor. Und wenn Sie gesagt haben, mit 7 Jahren Ihre Tochter, ich würde sagen, viel, viel eher. Sie können bemerken, dass Kinder, wenn sie bestimmte Entwicklungsaufgaben zu lösen haben, zum Beispiel das Laufen, fällt ein Kind hin. Manche Kinder schreien, aber manche liegen am Boden und sagen, aha, so sieht das hier aus. Von diesem Dreh, das nennen wir dann später also in hochkarätigen Kategorien Perspektivenwechsel oder Übernahme eines anderen Blickwinkels, ganz wesentlich für Humor. Und Kinder sind vor uns selber Datenschützer. Übrigens entsteht der Humor wie eine ganz fähige Forscherin, die lange vergessen ist, oder versuchen Sie mal ein Buch von ihr zu bekommen, Martha Wolfenstein, 1954 schon festgestellt hat, die Kinder, die trotzen gegen die Erwachsenen, wenn sie so viel Grips bekommen haben, dass sie sagen, frontal kann ich nicht vorgehen. gegen eine stärkere Macht. Das lernt ein guter Spieler im Schachspiel oder im Sportspiel später auch. Da muss ich irgendwie versuchen, eine andere Strategie zu wählen. Oder was ist das beste Verhalten von Eltern auf Aggression? Ähnlich. Also ja, nicht frontal, sondern ablenken, was ein ganz hohes Strategem ist. So, die Kinder kommen auch dahinter und so entsteht eigentlich Trotz. Also nicht trotz Humor, dass man nicht in der Defensivposition bleibt, sondern lachend trotz. Martha Wolfenstein hat viele Beispiele von Kindern, wie sie den Übermächtigen austricksten, aber die konnten das nicht glauben, dass Kinder so sind, dass sie doch ihre souveräne Position bekommen haben, wie uns der Comedian auch vorgemacht hat. Also gegen diese Journalisten, und man möchte ja manchmal also um etwas Tabu bei bestimmten Themen bitten oder etwas Anständigkeit, und so kann man sie aushebeln. Das lernt eigentlich ein Kind sehr früh, für die Eltern, mit den Eltern klarzukommen. Natürlich gibt es Popo- und Pipi-Witze, was dran ist, sind zwei kleine Stromer, ein Mädchen und ein Junge, der ist später mal ein Judoka, der schleppt schon eine Bank weg von Körperkräften, und die beschließen nun, einen Streich zu machen. Ich muss es mal mit deutlichen Worten sagen, sie lullern beide in einen Topf und sagen, die Eltern, die sollen aber staunen, ja? Schade, dass die Eltern diesen Streich nicht gutieren. Also dieses Wort finde ich so schön, dass ich es eigentlich für Humor sehr passend finde. Also sie schätzen das nicht, was Kinder für Geistesleistungen bringen. Und das fängt mit Sicherheit sehr stark da an, wo das Versteckenspielen, das blinde Kuhspiel, das so tun als ob, das Sensomotorspiel oder bestimmte Formen der spielerischen Intelligenzentwicklung beginnen, wo man sich eben vorstellen kann, auch ein Objekt, was nicht zu sehen ist, ist woanders, und man verschiebt es. Da fangen die Kinder an, diese Fähigkeit zur Ironie zu entwickeln. Ein Vierjähriger, das ist wirklich verbürgt, denn ich habe das versucht, wirklich genau zu registrieren, sagt der Vater, du siehst gar nicht so dumm aus, auf eine Antwort des Jungen. Bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Und dann sagt der Junge, aber sofort, und du siehst nicht so aus, wie du dumm bist. Umkehrung, der Vater, jetzt greift er. Muss er schon viel Humor haben. Soll ich das jetzt gegen meine Autorität gewendet sehen? Muss ich mir das Lachen verdrücken? Oder soll ich sagen, Mensch, klasse, was du jetzt für einen geistigen Sprung gemacht hast, diese Wendigkeit, bringen wir dann manchmal nicht mehr fertig, aber wenn auch Freud sehr verpönt ist oder man den Witz und die Beziehung zum Unbewussten nur mit ganz großer Mühe liest, er hat dort erfinderische Techniken gezeigt, die in Erwachsenenwitzen funktionieren. Und ich könnte Ihnen jetzt, wenn es stubenrein wäre, Erwachsenenwitze zeigen, die genau auf dem gleichen technischen Prinzip beruhen. Oder bei Erfindern hat man festgestellt, dass der Dreh, wie es eine patentwürdige Erfindung wurde, dass das immer nur ein bestimmter Gedanke war, zum Beispiel auch die Umkehrung oder Vergrößern, Verkleinern. Das ist immer der Dreh bei Erfindung. Und Witze und Humor sind Riesenerfindungen. Also eigentlich müsste das hoch gewertet werden, wenn so ein Knirps es fertig bringt, das umzudrehen. Ja? Das geht dann auch schließlich weiter. Es bringen auch kleinere, jüngere Kinder fertig. Es ist wieder mal was in die Hose gegangen. Das ist auf dem Niveau der Kinder so. Was sagt da ein kleiner Steppke? Die Maya war's. Den Namen kann ich nicht aussprechen, aber wie man Schuld abschiebt und wie gesund das sein kann, das hat er schon begriffen, ja? Oder das funktioniert auch unter Kindern. Bloß wir Erwachsenen sind zu weit entfernt. Unter Kindern funktioniert das am meisten, was sie sich untereinander zu sagen haben. Und jetzt können wir ganz stark aufblenden, wenn es auf einmal, ein paar Stufen habe ich übersprungen, das hängt auch von der Gehirnentwicklung ab. Ein paar Dinge kann man nicht sagen, dass die Kinder da unbedingt begabt sind von vornherein. Da muss das Hirn erst wachsen und bestimmte Hirnareale. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik und vielleicht nicht so spannend als das, was unter Schulkindern festgestellt wurde. Obwohl sie da schon sehr, sehr weit sind im Humor, vorher gibt die Schule erst mal einen Bruch. Also ich bin gern zur Schule gegangen, ist mich jetzt keiner verdächtigt. Also ich hätte was gegen die Lehrer oder Lehrerschelte oder sowas. Es vergeht einem, wenn der Ernst des Lebens kommt, da zeigt kein Kind mehr diesen Sinn für Humor, den es schon mal hatte. So, wenn da ein kleiner begabter Humorist ist und der will also sich das Leben noch weiter ein bisschen vergnüglich gestalten, dann kann es ihm passieren, dass ihn eine Musterschülerin mit dem Lineal auf den Kopf haut und sagt, fällt dabei runter bei der Aktion, heb auf. Und er macht es treulich und sagt, wuff, wuff. So ungefähr und grinst, also ich bin doch nicht dein Hund. Ja? Und die beiden verstehen sich wunderbar, und was das Gutherzige an diesem Jungen ist. Wir haben sehr viele Interviews mit Kindern geführt, wenn die ihre Spielkameraden und Freunde je nach Nähe dann einschätzen oder mit wem man Quatsch machen kann, wem man hilft und solche Dinge alle, wo sie hochbegeistert sind und von wegen Interview teilen. Die Kinder halten nicht mehr als 45 Minuten aus. Die könnten endlos erzählen. Endlich hört mal einer zu. Und dann sagt der Junge, weil die klug ist. Und es gibt aber welche, die sind immer freundlich, die würden nie so etwas sagen, weil die klug ist. Oder er zeigt auch anderen, wie man mogelt. Wird er noch wenig verstanden, ja? Also da hat er noch nicht sehr viel Beifall. Aber eine sensible Schwelle für Humor ist ab 8 bis 9 Jahre. Da fangen die Kinder an, sprachlastig zu werden, wie unser Comedian gesagt hat. Tatsächlich ist da so eine Schwelle, wo sie viel in Worten karikieren oder auf die Schippe nehmen, auch nicht mehr so Clownereien und Quatsch. Oder wie hier Herr Hermanns schon sehr schön gesagt hat, obwohl er das gar nicht so wissenschaftlich untersucht hat, dass man am liebsten ist der Freund, der eben Quatsch macht, mit dem sich einfach leicht spielt. Es gibt eine ganze Klaviatur von, und das kann man nicht so ganz eigentümlich bestimmen, vom Typ des Nervensystems her. Ich erinnere mal, ohne dass ich diesen Schwenk machen kann, an die Humores, an die Temperamentstypen. Aber jeder findet jemanden, der so eine Schwelle findet, wo der andere mitspielen kann oder wo er eben Humor entwickelt. Aber manche schnappen eben ganz schnell ein und da spielt sich's eben nicht so gut. Und der Comedian, der also schon früh anderen Kindern auch zeigen kann, und das ist ganz, ganz was Erstaunliches, wie Witze gemacht werden. Denn 8- bis 9-Jährige interessieren sich plötzlich, wie macht man denn das? Wie kriegt man denn den humorvollen Dreh? Und die sind Tutoren untereinander. Oft kommt der Klassenclown ganz schlecht weg von den Lehrerinnen. Und wenn es auch noch ein Junge ist, wird er manchmal von Lehrerinnen nicht verstanden. Wir haben das sehr oft gesehen, auch wenn Kinder so Entfesseln spielen. Fessel mich mal, ja? Das ist auch ein Strategie. Wir müssen uns später aus vielen, vielen Verpflichtungen, die uns nicht liegen, entfesseln. Ja, dann denken sie gleich, oh Gewalt, hier wird jemandem Gewalt angetan. Oder sie schauen sich ja noch an, wenn die sich kampeln. Da geht schon mal ein Schlag daneben. Die Kinder üben das. Schließlich haben wir auch Szenen gesehen, wie sie jemandem aus der Klemme helfen, dem etwas passiert. Zum Beispiel diese Fähigkeit entwickeln sie ganz stark mit 11 und 12 Jahren. Jemanden aus einer Klemme holen, zum Beispiel ein Freund, merkt, der andere, der hatte wieder mal alles Mögliche im Sinn und hat da im Englisch falsch übersetzt, Indian Food, Indianerfuß. Ehe die Jungs sich praktisch auf ihn stürzen können, weil der ihnen sowieso gegen den Strich geht, dieser Junge. Ja? Ah! Oh! Indianerfuß, du, das war gut, und erinnert an Cowboy-Geschichten oder den Wilden Westen und sowas und holt den anderen aus der Klemme. Solche Hilfeversuche mit Humor haben wir sehr oft gesehen. Darum komme ich auch auf die Idee, dass es eine Frage eben auch der sozialen Fähigkeiten sind. In dem Sinne, Mädchen machen sich lustig über ein anderes Mädchen, weil die schmutzig ist. Beim Malunterricht. Na, ein Künstler hat nun mal schmutzige Hände, sagt der Junge. Ja? Oder wie die Kinder lernen, dass man eben gewisse Tabugrenzen nicht verletzt. Wenn zum Beispiel jemand dem anderen den Platz einfach wegnimmt oder irgendeinen Normbruch macht, dann schimpfen die Kinder erst und wissen sich nicht anders zu helfen als mit schlechter Laune. Aber später werden sie, je älter sie werden, werden sie gewitzt, den anderen aufmerksam zu machen auf irgendwie eine Normverletzung und das auch annehmbar zu sagen, dass der andere Spiel bekommt. Und das lieben sie. Sie kommen dann auch zu Witzigkeiten, je nachdem, was ihr Entwicklungsthema ist. Zum Beispiel Thema Nummer 1, das vermutet man gar nicht, bei 11- und 12-Jährigen, die anderen Mädchen oder die Jungs. Mitten im Musikunterricht werden bestimmte Instrumente besprochen, unter anderem die Klarinette. Alles brüllt los. Wir Forscher sitzen da und sagen, was war denn das jetzt wieder für ein Witz? Das verstehen wir gar nicht. Da haben die Kinder auch wieder so ein Denkakrobatik, so einen Dreh gemacht. Klari, die Nette. Und schon wird sie wieder unglaublich treffend. Ja? Oder wenn man sagt, ich kann leider nicht, ich habe hier meine Bibel mit, mein Humorbuch, was ich über Psychologie des Kinderhumors geschrieben habe. Ich kann Ihnen nur gewisse Streiflichter geben. Zum Beispiel lernen Jungs, dass man kein Mädchen gewinnen kann, wenn man sagt, ey, du hast Mundgeruch oder so. Wenn ich 100-mal denke, ärgern ist doch ein Kompliment. Aber das denkt der Junge auf seine Weise. Ärgern findet ein Mädchen halb so schön wie ein Junge. Und ein anderes Mädchen kommt und sagt, komm, ärger mich doch mal. Ach nee, dich kann keiner leiden, du wirst auch nicht geärgert. Das muss man erst mal verstehen. Also da können Sie sich vorstellen, was für Klippen zwischen den Geschlechtern zu überwinden sind. Und tatsächlich beherrschen die Kinder schließlich mit im Alter von 11 bis 12 Jahren die Fähigkeit, Witze zu entwickeln und richtig zu verstehen. Aber wir Erwachsenen sehen das so verbal, was sie so heimlich drehen oder welche Streiche noch daneben gehen, die gehen jetzt mit Verstand, gehen die auf. Davon machen wir uns Erwachsene überhaupt keinen Begriff, welche Fähigkeiten an Taktik die Kinder an den Tag legen. Zum Beispiel die Mädchen, man redet so lange, bis man wieder recht hat, ja? Oder was die da drehen, das halten sie geheim. Deshalb hatte der große Lachforscher Paul McGee in den USA immer angenommen, die Jungs, die so die On-Top-Position versuchen zu erreichen, die hätten Humor. Das ist eine andere Art von Humor. Und es wird ganz spannend, wenn die sich untereinander mischen. Etwas passiert, jetzt möchte ich sagen, werden ja immer verschiedene Definitionen von Humor angenommen. Jeder hat also seine Definition. Aber aus den Kinderforschungen können wir sagen, dass sich da eine Vielfalt von Humorarten entwickelt. Man könnte fast ein Periodensystem der Humorelemente oder eine Art Pflanzensystem des Humors aufstellen. Und ich habe mich sehr geärgert, dass ein Verleger, dem ich das Buch offeriert hatte, dieses Kategoriensystem an den Rand stellen wollte. Um jedem Humor Typ gerecht zu werden und naturell brauchen wir solche Taxonomie. Wir haben alleine aus den Beobachtungen unter Kindern, die sorgfältigst aufgeschrieben wurden, sorgfältigst analysiert wurden, eine sehr akribische Arbeit, haben wir 21 Humorkategorien gefunden und 185 Unterkategorien und die verzweigen sich auch noch. Also da ist alles dran. Wenn Sie, also nicht nur der Humor, den wir so verstehen, also über den anderen sich lustig machen oder also sich an Schadenfreude, Pleiten, Pech und Pannen zu erfreuen, sondern eben auch, wo man etwas aushandelt oder wo man gemeinsam lacht. Auslachen, mitlachen, alle Kategorien oder das Mensch ärgert dich nicht des Humors bis hin zum Schachspiel des Humors, wenn ich das mal so sagen möchte. Also den absichtlichen, den freiwilligen, den unfreiwilligen. Und es ist vor allen Dingen zu sehen, dass die Kinder spielerisch an bestimmten Situationen drehen, dass sie dann versuchen, vor allen Dingen mit Quatsch, das Tolerable gerade auszuloten und dass sie sich dann mit dem Verstand bemühen, bestimmte Doppeldeutigkeiten oder Widersprüche zu lösen, also Gefühlsdissonanzen aufzulösen. Und schließlich bis hin zu Paradoxien kommen, also dass sich einschließt, was sich auch ausschließt. Und Humortutoren unter den Kindern machen das anderen vor. Da gibt es riesen Lerngelegenheiten unter Kindern. Zum Beispiel, sie hat zu mir gesagt, danke für das Kompliment. Und da, wie viel Zeit habe ich noch? Habe ich noch ein bisschen? Ja. Ja, wie viel? Ich weiß auch nicht, weil ich blind wie ein... Gut, da muss ich noch etwas Ihnen sagen. Also, danke fürs Kompliment, 100-mal zurückgeschenkt. Na, was musst du jetzt sagen? Jetzt sagt der Junge, wie der andere Junge, hä, was hat die zu mir gesagt? Wie du zurückschlagen musst. Das heißt, Kinder lernen sich auch behaupten. Oder er zeigt, wie man in Deckung geht, ohne dass man dafür angegriffen werden kann, vielleicht etwas Unrechtes gesagt zu haben. Was bist du für ein Sternbild? Bist du noch Jungfrau? Ja, jetzt habe ich den Witz ein bisschen umgedreht. Also eigentlich muss es so sein. Also bist du noch Jungfrau, ja, obwohl die Kinder gar nicht genau wissen, was das ist. Aber sie wissen, wie man einen Witz macht. Und das üben sie und das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt einige aufgeklärte Lehrerinnen und Lehrer, die eben sehr genau wissen, wenn die Kinder in der Lage sind, Witze zu machen, haben sie eine bestimmte Verstandesebene auch erreicht. Wir haben auch gesehen, dass Humor sehr, sehr viele Funktionen im Zusammenleben der Kinder, also in der natürlichen Umwelt, in ihrem Alltag erfüllen kann. Das Wichtigste ist die Steigerung des Lebensgefühls oder wie immer Sie das auch nennen. Das ist ja trist, jeden Morgen zur Schule zu gehen und das würde einen ja keine 10 Pferde dahin kriegen. Oder denken wir mal an unseren Alltagsblues oder ein Autor, den Sie sicher kennen, ob man Kinder wie Menschen erziehen soll, hat mal gesagt, der erste Tagestag beginnt damit, dass wir aufstehen überhaupt, dass wir aus dem Bett herauskommen. Und diese Monotonie und das Grauen, was man schon alles kennt, und unter den Kumpels Quatsch machen, das hebt ein und es gibt ein gutes Gefühl und gibt eigentlich auch nach neuen Erkenntnissen so eine heuristische Funktion der Emotionen. Man begreift einfach mehr. Der Kopf ist weiter, wenn diese Gefühle eingeschwungen sind. Dann möchte man natürlich auch ankommen, Anklang finden. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht beachtet werden? Zum Beispiel ein Junge, weil das vorhin auch anklang, schreibt einen Aufsatz, wie er sich das Leben im Jahre 2030 vorstellt. Er schreibt von blutspritzenden Abenteuern im Weltraum und schließlich konnte er seinen Freund den Eltern wieder glücklich zurückbringen. Die Lehrerin sagt, du, also bei mir wärst du durchgefallen. Gott sei Dank, dass die Vertretungslehrerin da war und du hast noch ein genügend bekommen. Tja, da sagt der andere Freund zu ihm, hätte es gar nicht machen brauchen, hätte es mich gar nicht retten brauchen, bin meinen Eltern sowieso nichts wert. Ja? Und solche Dinge, Wertschätzung durch jemanden zu erfahren, anzukommen mit seinem Naturell. Übrigens, wer die Witze versteht und wer mit wem Spaß, der passt auch zusammen. Unter Freunden funktioniert das, da kann man sagen, alte Socke oder mit dem bespreche ich alles oder wir spielen, wer ist hier der Chef, ja? Unter Freunden. Das hat eine ganz wichtige Funktion. Oder sein Wutlüstchen kühlen. Das muss man auch genau beobachten. Ich habe es einmal erlebt, dass mir einer meiner Mitforscher und mir das als Chefin. Und wo ich noch gesagt hatte, wir beobachten heute mal die Mädchen und da werden wir sehen, ob da was passiert oder nichts passiert. Nimmt mir das ganze Kamera aus der Hand und sagt, jetzt machen wir mal eine ganz andere Stunde. Haben die Lehrerin gebeten, dass die Stunde gehalten wurde. Ich dachte, na ja gut, wenn das so wichtig ist, wir werden uns später auseinandersetzen. Und jetzt wurde, die Kinder waren ein bisschen misstrauisch, was da nur gewesen war, weil sie sich gekampelt hatten. Wie ist denn das alles passiert? Na, was war? Ein Mädchen hatte dem einen Jungen was zugerufen, was nicht mehr zu rekonstruieren war, und er rannte hinter ihr her. Daraufhin ein Kumpel, jagst du jetzt kleine Mädchen? Und der jetzt nun auf den anderen Kumpel. Jetzt waren die beiden zusammen und die anderen gossen nun Öl ins Feuer und wollten eine richtige Klopperei sehen. Und die beiden dachten zwischendrin, das haben sie dann gesagt bei dieser Aussprache, wo sie merkten, es kann ihnen eigentlich nichts passieren, wir wollen das wirklich nur wissen, was war los? Ja, was haben wir eigentlich? Also wir sind uns doch gar nicht böse oder so. Naja, der hat Schwamme zu mir gesagt, sagt so ein Dicker. Und dann sagte ein anderer, dem das ganz spannend war, na Mann, da hältst du dir die Ohren zu. Also die Kinder haben dieses Thema mal in einer Schulstunde, ich habe jetzt sehr abgekürzt, behandelt gesehen und wie andere Kinder das sehen. und wie man sich da hilft. Oder wir haben immer wieder gesehen beim Humor, dass man sich hilft, aus Klemmen herauszukommen, aus Schwierigkeiten, dass Kinder einander das zeigen. Und dann kommt eine Stufe, das nehmen gewöhnlicherweise die Erwachsenen immer sehr übel, die Kinder prüfen, könnte etwas von dem und dem und dem zu mir passen? Diese Verschwappelte, die könnte selbst mal 800 Meter laufen, ehe sie uns hier im Unterricht praktisch darum scheucht. Eine Sportlehrerin, die sagt, oh, jetzt kommt ein skatologischer Begriff, aber denken Sie nicht aus dem Skat, sondern das hat etwas mit den Ausscheidungen zu tun. Die sagt eben, schöne, ausgesprochen. Und das finden die Kinder cool, dass Erwachsene also auch mal sowas sagen. Ja, aber ansonsten gucken sie so, na, was ist dran? Oder wenn ich mal fernsehen will, Mensch, da muss ich ja einen Diener machen von hier bis auf die nächste Straße oder sowas ähnliches. Oder die guckt ja mit der Lupe hin, die verschwabbelte die oder so. Und die Kinder nehmen das aufs Korn, auf ihre Weise, bisschen grotesk. Aber sie richten den Punkt auf etwas, was veränderungswürdig wäre oder was eigentlich absurd wäre. Oder dieser, ich erinnere mich daran, dass Erwachsene manchmal Unmögliches, Unnatürliches verlangen. Zum Beispiel ein Knirps in der Schule bei dieser Martha Wolfenstein, das hat mich immer sehr beeindruckt. Der Lehrer sagt, was meldest du dich schon wieder? Erstmal sagst du dein ABC. Da das in einer New Yorker Schule ist, sagt der Junge nun brav, A, B, C. Na und wo ist dein Pi? Na jetzt ist es in der Hose. Die natürlichen Bedürfnisse werden eigentlich noch ungenügend verstanden von den Erwachsenen. Was Kinder auch für Leistungen da vollbringen oder welche Funktion, wie lebenswichtig Humor ist. Zu wissen, wie empfindet mich der andere, wie sehe ich den anderen, was will ich selbst werden. Das ist ganz besonders schön bei den Spitznamen. Also ich habe verzweifelt gesucht, wie könnte man nur Kinder charakterisieren. Also ich konnte nicht alles lesen, obwohl ich schon viel gelesen habe in meinem Leben. Wie werden eigentlich Kinder unterschieden? Was gibt es da für Arten? Bis man dann darauf kam, die Kinder haben sich selbst beschrieben. Mit wem sie wie Quatsch machen, wie sie selbst denjenigen empfinden und haben da auch Kurzbegriffe gefunden, die eine Art Umgehensweisen formelhaft bedeuten. Das wäre eine eigene Forschung wert. Oder was will ich mal werden? Das ist ganz erstaunlich, was da Kinder bei diesen Identifikationsmustern, für manche Dinge muss man ja neuen Begriff finden, für neue Realitäten. Es wurde mir regelmäßig von Redakteuren gestrichen, Identifikationsmuster, als ob das nicht eine aktive Tätigkeit wäre, den anderen zu mustern. Könnte das ein Stück von mir sein oder was ist anders? Oder man kann sich ja erst im Ego-Alter im anderen erkennen. Das ist ein wichtiger Prozess, einander zu erkennen. Was bin ich für ein Charakter? Was habe ich für Stärken? Wie kann ich Beziehungen gestalten, dass sie lange halten? Wie kann ich sie unterhalten? Und wie kann ich bestimmte Situationen so drehen, dass ich eigentlich leben kann? Oder wie kann ich etwas aus der Welt schaffen? Das alles zeigen die Kinder ganz virtuos mit Humor. Also wenn ich auf meinen Anfang zurückkomme, also ich fühlte mich langsam geadelt, dass ich diese Chance hatte, unter den Kindern zu sein, das ganz wahrhaftig. Ich habe auch früher keine Tabu-Ausdrücke gebraucht, aber heute mache ich mir mal richtig Luft, weil ich gesehen habe, dass die Kinder auch da eine gewisse Freiheit gewinnen. Aber diese ganzen Funktionen von Humor, die ich jetzt versucht habe, so kurz zu streifen, das ist ja endlos, welche Funktion Humor erfüllen kann, auch bei Kindern. Und warum die Kumpels und die Kumpelinen so wichtig sind und die Freundinnen und das dazugehören. Kinder zeigen uns sehr schön, wo die Grenzen des Lustigseins erreicht sind. Ich habe da gleich mal einen Begriff gefunden. Niemals Gefühle verletzen. Humor ist ja nun keine Verstandessache, obwohl so oft in der Erwachsenenliteratur so behandelt worden ist. Ist ja vor allen Dingen eine Sache, steht ein Gefühl auf dem Prüfstand, das ist die Erheiterung. Es ist vor allen Dingen Gefühl. Und jegliches Gefühl kann verletzt werden oder kann ganz bleiben. Und wenn man jetzt sagt, wo haben die Kinder empfunden, dass jetzt Schluss mit lustig ist? Oder wo wird ein Tabu, geht das über die Grenzen? Und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass Herr Hermanns gesagt hat, halb gehen die Witze gut, halb gelingen sie nicht. Genau das haben wir bei Kindern auch festgestellt. Jeder zweite Scherzversuch geht schief. Entweder der andere spielt nicht mit oder er kriegt das nicht mit oder er kommt in eine plümerante Stimmung, also dass er nicht so ganz weiß, woran er ist, fühlt sich nicht gemütlich. Man kann davon ausgehen, das ist ein ganz zerbrechliche Sache. Der Humor, der gelingt und der von allen Seiten verstanden wird. Und Kinder verstehen es nicht, wenn es Geschmacklosigkeiten sind, da sollten die Erwachsenen gar nicht so viel Sorge haben. Die Kinder korrigieren sich untereinander. Und manche schlimmen Dinge, die erzählt werden, mich rief eines Tages mal ein Psychotherapeut aus der Schweiz an und meinte, wir müssen ja wissen, was die Normen sind, was natürliche Kinder, was Kinder in ihrer natürlichen Umgebung lustig finden und was schon darüber hinausgeht. Ich traue mich das Ihnen gar nicht zu sagen, da war ein Junge drin, der hat sich die Haut aufgeritzt, der hatte, weil er sehr beengt in einer kinderreichen Familie wohnte, nie einen Platz, wo er mal für sich war. Sogar die Toilette war immerfort frequentiert. Der hat dann Witze gerissen, haben die anderen gesagt, komm, sei still, du Schwein. Das haben die anderen, aber der hat Sachen gesagt, das haben die anderen nicht. Die waren geradezu, wenn man mal beobachtet, wie Tiere spielen, zärtlich, möglichst nicht die Stellen treffen, die wehtun, sondern nur ein bisschen ritzen. Und schließlich ist der Humor ja eine Möglichkeit, ohne Schmerz die Wirklichkeit verstehen zu können. Und etwas, was ist eigentlich Verstehen? Das meiste ist nur Toleranz und Verständigung oder Verständnis. Wirkliches Verstehen setzt mindestens 3 Stufen voraus. Da kann man aber sehr weit gehen. Ich habe ein spieltheoretisches Buch verfasst, viele Experimente mit Erwachsenen gemacht darüber, über das Verstehen in mathematischen Spielexperimenten. Aber das will ich bloß ganz kurz abkürzen. Wenn es jemand sagt, es gibt nur meine Meinung, es gibt 2 Meinungen, meine und die falsche, oder das muss man doch lustig finden, das ist ja schließlich von Comedians, und wenn du es nicht lustig findest, hast du halt keinen Sinn für Humor. Oder, ach nee, also der nimmt ja alles übel oder so. Dann ist das die Nullstufe des Verstehens. Wenn ich aber erstmal verstehe und da entzündet sich der Humor, alles so ist und auch anders sein kann und dass vor allen Dingen der andere anders ist als man selbst, dann ist man schon ein bisschen weiter. Das heißt, da gibt es so eine Kluft. Und wenn man sagt, Männer und Frauen passen nicht zusammen, mal pauschal, sehe ich das wie so ein Skatbegriff. Die geben eben nicht auf. Aber das ist eben ein langer Kampf, sodass man sagen könnte, wie Hund und Katze, die sich umarmen, einfach war es eben nicht. Und vielleicht war es auch nicht für Sie einfach, mir hier nur zuzuhören, so in aller Ernsthaftigkeit. Aber ich sage Ihnen eins, Humor ist eben ein ganz geschicktes Gemisch für den Gourmet. Es beinhaltet durchaus nicht nur Heiterkeit, sondern auch als Tandem dazu den tiefen Ernst und auch ein kleines Tröpfchen schlechte Laune. Sonst ist man vor Hintersinn nicht gewarnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Tja, meine Damen und Herren, das war eigentlich ein Plädoyer dafür, den Kindern eine Menge zuzutrauen und nicht davon auszugehen, dass sie Dinge missverstehen oder dass sie Dinge einfach übernehmen, ohne sie zu bewerten. Dass sie mit den Dingen spielen und dass die Tatsache, dass sie manchmal etwas nicht verstehen, nicht unbedingt heißt, dass man es ihnen vorenthalten soll. Habe ich Sie so richtig zusammengefasst?
Ja, und dass vor allen Dingen Kinder sich nur eins wünschen, dass sie genau, Kinder sind auch Menschen, wenn auch kleiner, haben wir gesagt, dass sie auch für wert geschätzt werden. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, einen festen Freund zu haben oder irgendwie ein bisschen populär zu sein, wenn auch nur mit seiner Bohnensuppe oder was es auch ist. Das wollen Kinder auch. Und Erwachsene gehen ein wenig über Kinder hinweg Und sie mögen es sehr, wenn Erwachsene ihre Art zu verstehen. Und fast alles, was die Kinder tun, das geht einem aber nicht sofort auf. Also wir haben gesehen, dass es sehr viel dazu gehört, den Humor der Kinder zu sehen, dass man ihnen zuhört. Und möglicherweise müssen wir gar nicht als Erwachsene für Kinder Humor erfinden. Wenn man ihnen richtig zuhört, kann man sich so eine Menge von ihnen abschneiden, dass es eigentlich sehr helfen würde, Kinder in dieser Weise ernster zu nehmen. Ja? Oder auch ihnen die Grenzen zu zeigen, das mögen sie. Und dann ist das noch viel schöner, also sich auf Augenhöhe manchmal zu begegnen. Womit ich der antiautoritären Erziehung auf keinen Fall das Wort gesprochen haben wollte, sondern die echte Autorität, die zeigt sich ja, ob man eins drüber kann, witzig.
Herr Mittel.
Ja. Sie haben ja von der Humorentwicklung gesprochen in Bezug auf die Face-to-Face-Kommunikation, die unmittelbare Kommunikation. Die meisten, die hier sitzen als Medienpädagogen oder als Jugendmedienschützer, haben es natürlich nun damit zu tun, was sozusagen die medial vermittelte Form oder medial vermittelte Form von Humor mit Kindern tun, wie sie auf sie wirken. Und Sie haben ja davon berichtet, dass Sie einen Kategorienraster von, ich glaube, 21 verschiedenen Humorkategorien mit so und so vielen Unterarten entwickelt haben. Spielt in diesem Kontext eigentlich auch der medial vermittelte Humor als eine eigene Form von Humorkategorie, wie Kinder damit umgehen, eine Rolle? Müsste es doch eigentlich, weil es ja ein wichtiges Feld der Kommunikation in der Mediengesellschaft ist.
Ja, schönen Dank für die Frage. Ich muss sagen, an Medien, ganz ehrlich, hat man da zunächst nicht gedacht, obwohl die Kinder auch davon gesprochen haben. Ich denke eher andersrum. Wenn man weiß, was die Kinder humorvoll inszenieren, weiß man vielleicht, was auch im Fernsehen gut wäre oder was noch fehlt. Zum Beispiel Pleiten, Pech und Pannen, ich meine jetzt nicht die Sendung, sondern überhaupt, wenn etwas schief geht und sich jemand schaden, Dankeschön, das war das richtige Stichwort, fühle mich sehr gut verstanden, das fehlte mir jetzt, zeigt man doch, wie man rauskommt. Wie die Kinder wollen doch eigentlich wissen, wie nicht nur sich identifizieren, sondern wie kommt man aus den Klemmen raus. Oder welche Sparte von Humor ist von dem Natürlichen noch nicht erfasst? Ja? Es gibt Spezialisten wie Sie vielleicht mit dem Medialen, da kennen Sie sich aus. Aber was passiert wirklich? Das war zuvor unter Kindern noch überhaupt nicht erforscht. Erwachsene haben Witze für Kinder gemacht und ab und zu sporadisch, aber nicht systematisch und ganz genau unter strengen Kriterien, also Langzeituntersuchung auch. Man hat nicht richtig hingeguckt und so nehme ich an, kann die Unterstützung sein, dass man sagt, was ist da alles drin und was wäre sinnvoll auch für das Fernsehen. Zum Beispiel Cindy aus Marzahn, es gibt da eine, unsere Untersuchungen wurden in Berlin-Marzahn gemacht. Wir wären in gar keine andere Schule hineingekommen. Ich grübele noch, ob Cindy aus Marzahn vielleicht eine unserer begabten Humoristinnen ist. Also zum Beispiel, als sie Jugendalter war, hat sie sich karikiert. Oben Flachland und unten das weibliche Geschlecht. So, zum Beispiel. Also sie konnte dann damit fertig werden oder so. Vielleicht ist sie das. Ich bin noch am Suchen. Also ich war darüber völlig erstaunt. Und was mir bei ihr auffällt, also gerade mit diesem Türkischen, ja, so was, ihr lasst euch beschneiden und das feiert ihr auch noch. Aber so von Face to Face, wo sie schon unter der bei dem Moderator saß, da entstand das Spannendste, das Natürlichste. Ja, und wenn man das hineinbringen könnte ins Fernsehen, da fehlen mir immer auch noch gewisse Dinge. Also so zum Beispiel, neulich im Blumengeschäft sagt ein französischer Verkäufer zu mir, na, Sie müssen einen neuen Lover haben. Na was, das ist immer noch der alte. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist spannend vom ersten Tag bis zum anderen. Und wir streiten uns, zum Beispiel über Harald Schmidt. Also das kann ich nicht ab. Ich finde was anderes witzig und so weiter und so fort. Und diese Vorlieben, auch den versöhnlichen Humor, den Humor, der etwas zusammenbringt oder so, da fehlen mir viele Sparten. Und da ich mich auch mit spieltheoretischen Taxonomien beschäftigt habe, da gibt es noch Spielarten, die würden das Fernsehen unheimlich bereichern. Und nur so kann ich Ihnen etwas sagen. Ja? Vom anderen verstehen Sie möglicherweise sehr viel mehr, aber das finde ich jetzt so spannend, dass ich mir jede Menge Humorsendungen anschaue und auch glücklich darüber war, dass wir gerade die Quatschkomödie aufgenommen haben. Und fand ich dieses Schlussbild mit Herrn Hermanns, ja, und dem Lover, haben Sie es auch gesehen? Also was das witzig heißen könnte, die Kinder auf ihrer Stufe, die zeigen hier im Bleistift ein Loch, der andere Bleistift rein, nun dürfen sie nichts Schlimmes denken, das denken wir Erwachsenen, das liegt in unserem sündigen Blick und in unserem Gewalt. Guck mal, die heiraten gerade. Oder die Kinder, na, dass die Kinder in den Bauch kommen, das ist mir klar, aber wie kommen sie da, dass sie da rauskommen, ist mir klar, aber wie kommen sie rein? Und das ganz harmlos. Oder Jugendliche fahren mit zwei Zelten und so weiter und so fort. Die Gewalt liegt oft in den Augen der Erwachsenen, die Spaßverderber sind. Und Kinder können sich nicht vorstellen, dass Erwachsene auch Sorgen haben. Da sind die völlig verblüfft, dass ein Lehrer auch gestresst sein könnte. Das können sie gar nicht glauben. Oder da ist noch viel für die Verständigung zwischen den Generationen zu tun und auch solche Sendungen vielleicht anzubieten, wo so viele Tiefgänge drin sind, dass Erwachsene da einen Tiefgang haben und die Kinder und die Jugendlichen können eine andere Stelle davon aufnehmen. So könnte ich Ihnen also bloß antworten, ja? Und so können wir vielleicht Gegenspieler, Zusammenspieler werden und das Ganze noch voranbringen. Ich habe mich jedenfalls gefreut, dass ich eingeladen wurde, auch wenn manche Passanten, wenn ich so gesagt habe, naja, da habe ich diesen Vortrag und so, naja, wird sich nicht viel ändern beim Fernsehen. Und da habe ich gedacht, nee, wollen wir doch mal gucken, ob man vielleicht, man kann es ja zumindest versuchen. Und so ist es auch beim Humor. Mancher versteht es, mancher versteht es nicht und man kann nur mit Humor was ändern.
Eine kleine Frage noch und dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause. Und haben da bestimmt einige Gesprächsthemen.
Das hoffe ich doch. Ja. Das ist die, auch gerade der Widerspruch ist ja das Schöne.
Ich hätte nur eine kurze Frage. Ja, und zwar, wir müssen in unserer täglichen Arbeit eben auch bewerten, ob etwas ironisch ist oder nicht, beziehungsweise ob die Ironie von den Kindern verstanden wird. Ja. Jetzt ist meine Frage, gibt es denn diese eindeutige Altersschwelle? Jetzt verstehen Kinder Ironie oder sie verstehen es eben nicht, beziehungsweise liegt es dann an der jeweiligen Entwicklung des Kindes, also versteht zum Beispiel das 4-jährige Kind oder 6-jährige Kind schon Ironie oder eben erst das 12-jährige?
Also wenn man die Norm nimmt, würde ich beantworten aus den Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass es typisch für Kinder oder die Norm ist mit 9 bis 10 Jahren. Aber es gibt viele Kinder, die ein Elternhaus haben, das das besonders fördert, dass sie also hochbegabt auf dem Gebiet des Humors sind und so ein Humorquotient. Ja? Also da ist sehr viel früher möglich. Oder wenn sie in einer sehr entspannten Situation sind. Zum Beispiel Spielfähigkeit und Humor hat ja sehr viel mit Spielen zu tun. Es ist ein höheres Spiel. Und da gehört immer das entspannte Feld dazu. Wenn ich etwas zu befürchten habe, geht sofort hier oben die Lachbremse oder die Hemmschwelle los. Und diese Stimmung zu erzeugen, wie das auch hier geschah, wie der Anfang unserer Tagung hier war, das muss ich schaffen. Dann sind diese Grenzen herausschiebbar. Und da denke ich, könnte man Kindern von 7 bis 8 Jahren, könnte sie auch in ihrer geistigen Entwicklung fördern. Denn wir wissen ja, dass das Hirn nicht irgendwann ausgewachsen ist, sondern dass es auch ein bisschen angeregt werden kann. Und durch Humor wird die Hirnentwicklung ganz stark stimuliert. Das ist mal ganz sicher. Oder das Hirnkonzert spielt besser zusammen. Ich glaube nicht, dass es Humor ist, wenn man jemanden verprügelt vor Wut. Dann hat man sicher ein ganzes anderes Hirnstrombild. Humor wird sich, was echter ist, demnächst abbilden lassen. Das ist eine Frage, wie sehr es gelingt, den anderen eben zu verstehen und nicht zu verletzen. Da braucht man bei jemandem einen groben Keil und beim anderen eine feine Klinge. Und Sie haben ja gesagt, es gibt ein differenzierteres Publikum jetzt beim Fernsehen. Das muss man einberechnen.
Tja, das spricht so dafür, stimulieren statt schützen, so ein bisschen. Also anregen, vorführen, üben, Dinge zu verstehen, weil man will es ja verstehen, sonst macht es keinen Spaß. Und sozusagen viel zulassen.
Ja, viel mehr zulassen, denn durch Verbote, dann wächst ja der Frust und die tricksen uns aus. Wir würden das auch machen. Denn echte Schadenfreude, die nicht mehr humorvoll ist, die beginnt ja da, wo man eigentlich ein aggressives Ziel verfolgt. Andere Freude, wenn jemandem was passiert, hat das ja sehr viele andere innere psychische Beweggründe. Man identifiziert sich oder das passiert auch anderen. Das kann ja sehr viel Entlastungsfunktion haben und diese Form wollen wir ja nicht verbieten. Wir haben gesehen, dass mit Humor eigentlich Gewalt nicht mehr nötig ist. Humor hat etwas, ist so eine andere Strategie. Ja, und ich weiß nicht, ob das Humor ist, wo man also bestimmte Grenzen fürchterlich verletzt oder jemand anderen verletzt. Gerade das Schützen von Gefühlen ist eine ganz, ganz hohe Fähigkeit, die man, wo braucht man fast ein bisschen Musikalität, ja, um diese Feinheit, diesen Takt zu gewinnen. Humor ist eine sehr schwere Sache, aber das Verstehen von anderen oder einander verstehen, etwas anderes verstehen, das ist nicht leichter, wir denken das nur.
Ja, dann bedanke ich mich. Und ich wünsche uns allen eine entspannte, stimulierende und humorvolle Pause. Bis gleich.